Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung zur heutigen Predigt hören wir Matthäus 7, die Verse 15 bis 20. Ich habe die Texte ganz bewusst ausgewählt, zum einen zum Advent, und werde da noch ein paar Sätze sagen und eben aber auch zum Anlass der Einführung, offiziellen Einführung und Vorstellung und Segnung des neuen Brüderrats. Und nachher werden wir auch das Thema haben, unterwandert vom Bösen. Dazu diese Verse Matthäus 7, 15 bis 20. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt ein guter, jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir heute wieder unter deinem Namen zusammengekommen sind, dürfen, dass doch einige sich auch bei schwierigen Witterungsbedingungen und viel Schnee auf den Weg gemacht haben, dass wir hier sein dürfen, dich zusammen zu loben und zu preisen und dass wir heute auch den neuen Brüderrat unter deinen Segen noch einmal ganz ausdrücklich stellen dürfen und in deiner Fürsorge, deiner Gnade, deiner Bewahrung und Leitung anbefehlen dürfen. Ja, und wir wollen nochmal für die Brüder bitten, vertrauen sie dir im Gebet an, rüste sie überreich aus mit allem, was sie für ihr schweres und verantwortungsvolles Amt brauchen. Wir bitten dich auch für die Gemeinde, dass sie willig und engagiert auch ihre Aufgaben übernimmt, damit die Lasten für die leitenden Brüder erträglich bleiben. Schütze du selbst unsere Gemeinde in weiteren Angriffen des Bösen. Und wir bitten dich, halte du alles Böse, alles Unwahrhaftige und Falsche von unserer Gemeinde fern. Reinige du sie selbst immer wieder, wo es erforderlich ist. Wir preisen dich über alle Maßen für die erwiesene Güte und Bewahrung in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren. Dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir auf Matthäus 13, die Verse 24 bis 30 und 36 bis 43, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen mit der Erklärung dieses Gleichnisses durch unseren Herrn Jesus. Matthäus 13, 24 bis 30 und 36 bis 43. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, da wir nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Zeit der Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Weiter ab Vers 36, da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen, dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Eigentlich hatte ich eine andere Predigt für den heutigen ersten Advent schon fertig, aber dann ging mir anlässlich der offiziellen Einführung unseres neuen Brüderrats der gehörte Abschnitt der Heiligen Schrift durch den Kopf und ich dachte, das ist genau der Richtige für den heutigen Sonntag. Denn die Notwendigkeit, einen neuen Brüderrat zu berufen, hatte sich ja aus dem vorausgehenden Generalangriff des Bösen, ich sage es nochmal, man kann es anders nicht nennen, der wohl seit 2 Jahren schon sich in mehreren Wellen über die Gemeinde ergossen hat, ergeben. Und damit verbindet sich die Frage, die uns wahrscheinlich ja alle bewegt hat und bewegt in den vergangenen Monaten, wie konnte das Böse so in die Gemeinde eindringen? Warum haben wir das alles nicht früher bemerkt? Wie konnten wir uns so täuschen lassen? Diese Fragen habe ich mir selbst ganz persönlich viele Male gestellt in den vergangenen Monaten. Wie konnte das passieren? Und was lernen wir daraus, um auf Generalangriffe des Bösen gleich von welcher Seite in Zukunft besser vorbereitet zu sein? Mit diesen Fragen ist die Predigt zugleich ganz und gar auch eine Adventspredigt. Denn die Adventszeit bereitet uns ja nicht nur auf Weihnachten vor und stimmt uns darauf ein, sondern noch mehr auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Wiederkunft voraus gehen nach den Worten der Schrift böse Zeiten, in denen die Verführung und die Finsternis immer mehr zunehmen. Die Adventszeit will einerseits die Vorfreude auf das Kommen unseres Herrn stärken, zugleich aber auch unsere Wachsamkeit gegenüber jeder Form von Verführung und Unterwanderung. Dafür liefert uns das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen einige wichtige Hinweise. Sehr häufig, ganz besonders in den Großkirchen, bin diesem Argument x-mal begegnet, wird dieses Gleichnis als Argument gegen jede Art von Gemeindezucht verwendet. So wie das Unkraut unter dem Weizen wachsen darf, so sollen in der Gemeinde Jesu neben den Gläubigen auch die Unangläubigen unangefochten ihren Platz haben. Ja, nicht vorher ausjäten, das hat der Herr Jesus ausdrücklich verboten. So wird dann eindringlich unter Berufung auf dieses Gleichnis gemahnt. Wo liegt der Fehler? Wenn man die ersten Verse liest und ließe die Erklärung Jesu weg, könnte man tatsächlich zu dieser Deutung des Gleichnisses kommen. Aber eben auch nur dann. Denn Jesus sagt in Vers 38, der Acker ist die Welt, der Kosmos. Der Acker ist die Welt, nicht die Gemeinde. Die ganze Erde ist Jesu Ackerfeld. auf dem er seinen Samen, das Wort Gottes, ausstreut, das dann Gestalt gewinnt in denen, die sich von diesem Wort Gottes erreichen lassen und dann zu ihm gehören. Die Erde ist sein. Auch wenn der Kosmos durch den Sündenfall unter die Knechtschaft Satans geraten ist, der Eigentümer bleibt doch der allmächtige Gott. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch wenn das hier in besonderer Weise für Israel gesagt ist, gilt's für die ganze Menschheit. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen. Jeder Mensch ist durch das Blut Jesu erkauft. Aber das ist das Drama, dass so viele Menschen den Herrn, der sie geschaffen und erlöst hat, nicht anerkennen. Trotzdem wirbt er um sie, geht ihnen nach, ist unermüdlich an der Arbeit und streut den Samen die Botschaft von seiner Liebe und Gnade aus. Es ist guter Same, der dem Menschen, bei dem er aufgeht, zum Heil und Segen wird. Das allerdings gefällt einem ganz und gar nicht, dem Teufel. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Wir sehen schon einen ersten wichtigen Unterschied hier in der Aktivität. Ganz wichtig, diese ganzen Details. Jesus arbeitet am Tag. Der Teufel dagegen kommt bei Nacht. Im Verborgenen, während die Leute schliefen. Der Unterschied von Tag und Nacht ist hier natürlich durch und durch symbolisch gemeint. Das Wesen Gottes ist das Wesen des Tages, des Lichts, Wahrhaftigkeit, Offenheit. Jesus hat nichts zu verbergen. Was er tut, kann jeder sehen, da kann jeder zuschauen. Er scheut das Licht des Tages nicht. Ganz anders Satan. Sein Tun scheut das Licht des Tages, denn sein Reich ist die Finsternis. Er ist der Vater der Lüge. Er arbeitet deshalb im Dunkeln, sprich im Verborgenen. Er schleicht sich an und ein. Ein ganz wichtiges Merkmal, der Teufel arbeitet hintenrum, hinter dem Rücken der anderen. Dass die Leute schliefen, will genau das zum Ausdruck bringen. Es geht wieder um Symbolik. Der Teufel arbeitet so, dass die, die für den Acker verantwortlich sind, es möglichst nicht mitbekommen. Er spricht hinter vorgehaltener Hand. Vertraulich verbreitet er seine Gerüchte, Halbwahrheiten und Lügen. Würde ans Licht kommen, was er im Verborgenen der Finsternis gesät hat, dann würden seine Lügen und sein zerstörerisches Werk ja offenbar. Und deshalb muss es so lange wie möglich verborgen bleiben. Und ging davon. Er macht sich dann wieder vom Acker. Das ist eine weitere Betonung der Heimlichkeit seines Treibens. Man soll nicht sehen, dass er am Werk war. Er hat mit alledem nichts zu tun. So soll der Eindruck sein. Dabei ist das Werk Satans dem Werk Jesu zunächst verblüffend ähnlich. Auch ganz wichtig, liebe Geschwister, Satan sät nicht Disteln und Dornen. Die würden ziemlich schnell unangenehm auffallen und würden frühzeitig und rechtzeitig entfernt werden. Denn Disteln und Dornen kann man vom Weizensamen schon relativ früh und eindeutig unterscheiden. Nein, er sät Scheinweizen. Das genannte Unkraut ist der sogenannte Taumellolch, sieht dem Weizen täuschend ähnlich. Das heißt, das Böse kommt nicht in der offenen Konfrontation. Es schleicht sich durch Anbietern und Andienen ein, es redet uns fromm nach dem Mund, es macht sich ganz zu einem von uns. Aber es will die Gemeinde nicht bauen, sondern sich selbst weiden und die Gemeinde dabei im Zweifel auch zerstören. Der Taumellolch ist dem Weizen nämlich nicht nur ähnlich, er ist vor allem giftig. Zwar nicht das Korn selbst, sondern der Pilz, ein Verwandter des Mutterkorns, der sich besonders häufig und offensichtlich sehr regelmäßig in den Körnern dieses Taumellolchs einnistet. Und dieser Pilz ruft Schwindel und Sehstörungen hervor. Ich habe gelesen, früher, als der noch sehr viel häufiger mit bei dem Weizen mit aufgewachsen ist, kam es und beim Dreschen auch nicht so sorgfältig ausgesiebt werden konnte wie heute, kam es regelmäßig und häufig zu entsprechenden Vergiftungserscheinungen. Also das ist nicht nur ein theoretisches Beispiel, das der Herr Jesus verwendet. Das war früher ein Problem, das gang und gäbe war, dass diese Vergiftungen zutage getreten sind. Ruft also Schwindelsehstörungen hervor, kann bei höherer Dosierung auch tödlich sein. Das Hinterhältige daran ist aber eben seine Ähnlichkeit mit dem Weizen. Erst wenn die Ähre erscheint, der Fruchtstand, dann tritt der Unterschied deutlich hervor. Genauso sagt Jesus auch in seinem Gleichnis. Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, es ist noch nicht reif zur Ernte, aber die Frucht wird jetzt erkennbar. Der Fruchtstand bildet sich heraus und da fand sich das Unkraut. Jetzt sieht man's. Wörtlich heißt es eigentlich, da wurde das Unkraut offenbar. Erst da fliegt die Tarnung auf. Und Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ganz wichtig. Jesus sagt nicht, an ihren Worten werdet ihr sie erkennen, an ihren Früchten. Wisst ihr, von denen, die man schon an den Worten erkennt, geht für die Gemeinde Jesu zumindest substanziell keine wirkliche Gefahr aus. Die sind als falsche Lehrer und Verführer schnell erkannt und werden in einer Gemeinde, die wirklich vom Geist Gottes geleitet ist, nicht geduldet und werden deshalb dort auch keinen ernsthaften Schaden anrichten können. Äußerlich und in der Welt mag das anders aussehen. Da können auch die, die man schon an den Worten erkennt, erheblichen Schaden anrichten. Wir denken an die, die ganz offen sagen, ihr werdet nichts mehr besitzen und mit Kräften dabei sind, das genauso herbeizuführen. Oder die ganz unverhohlen kundtun, dass ihnen der Wille derer, die sie gewählt haben, am allerwertesten vorbeigeht. Die unser Volk und Land mit mehr oder weniger unverblümter ideologischer Willkür in den Abgrund führen. Die ihre Verachtung für das eigene Volk mit Parolen Deutschland, verrecke Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Alles Originalzitate, sorry, ja, die heute in politischer Verantwortung sind. Die konnte man an ihren Worten erkennen. Ihre Verachtung fürs eigene Volk oder die Menschheit insgesamt offen zum Ausdruck bringen. Die können in der Welt für unser Volk, für unseren Staat und seine verfassungsmäßige Ordnung, aber auch für die übrigen Völker der Erde durchaus extremen Schaden anrichten, wie wir im Grunde Tag aus Tag ein sehen. Sie mögen äußerlich auch für die Gemeinde Jesu gefährlich werden. Sie können deren äußere Strukturen zerstören. Im Kern aber können sie für die Gemeinde Jesu nicht wirklich gefährlich werden. Wäre es dem genannten Generalangriff des Bösen gelungen, die Gemeinde äußerlich zu zerstören oder zu übernehmen, dann hätte die wirkliche geistliche Gemeinde ihr geistliches Leben in Form von Hausgottesdiensten und zerstreuten Hausgemeinden unproblematisch weiterführen können, was wir im Mai und Juni so ja auch bereits vorbereitet und auf den Weg gebracht haben. Also wir sehen da einen wichtigen Unterschied, wo äußere Gefahr droht und wo innere Gefahr droht für die Substanz, für das Wesen von Gemeinde. Also von denen, die man schon an den Worten erkennt, geht für die Gemeinde Jesu in der Regel keine wirkliche Gefahr aus. Viel gefährlicher sind die, die man erst an den Früchten erkennt. Führen wir uns den Ablauf bis dahin anschaulich vor Augen, wie es Jesus im Gleichnis erzählt. Da wird der Same ausgestreut. Das Wort Gottes wird von Menschen mit Freuden aufgenommen, sie kommen zum Glauben, Gemeinden entstehen und wachsen. Aber wir wissen, wo Jesus am Werk ist, da lässt der Teufel nicht lange auf sich warten. So geht er kurz nachdem Jesus den guten Samen gesät hat hinaus und streut sein Gift darunter. Dabei sehen wir eine weitere Eigenschaft des Bösen. Es keimt meist schneller als das Gute. Ich habe recherchiert, Weizen hat in der Regel wohl eine Keimdauer von 15 bis 20 Tagen, der Taumellolch dagegen nur von 5 bis 10 Tagen. Der keimt also im Schnitt mindestens doppelt so schnell. Der Teufel kann also ganz entspannt erstmal sich 10 Tage Zeit lassen, bis er seinen bösen Samen sät, und dieser geht dann trotzdem pünktlich zusammen mit der guten Saat auf. Und dann fällt erstmal gar nichts auf. Das Böse kommt in der Gemeinde Jesu ganz fromm daher. Tarnen und täuschen ist seine Devise, und so bleibt's lange unerkannt. Erst wenn die Früchte aufgehen und sichtbar werden, dann wird sein wahres Wesen offenbar. Aber dann, liebe Geschwister, ist's für die Gemeinde fast schon zu spät. Denn dann hat das Böse schon über Wochen und Monate, vielleicht sogar schon über Jahre, sich durch die Gemeinde hindurchgefressen. Es hat im Hintergrund aufgewiegelt, Misstrauen gesät, Vertrauen zerstört, gespalten. An der Oberfläche mag bis dahin vieles, vielleicht sogar alles, noch ganz intakt aussehen. Tatsächlich aber ist längst massenhaft Sand ins Getriebe gestreut, das Fundament erhöhlt und vom Misstrauen durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Ich kann es immer wieder nur sagen, die regelmäßige Beobachtung in solchen Fällen, ihr bemerkt auf einmal, dass mit Menschen, mit denen ihr ein gutes Verhältnis gehabt habt, irgendetwas nicht mehr stimmt. Haben wir vor 20 Jahren FEG erlebt, ist immer wieder ein ganz untrügliches Kennzeichen. Dann fragt sich, mit denen sind wir doch vor 1, 2, 3 Jahren super ausgekommen. Was ist da los? Auf einmal stimmt es nicht mehr. Auf einmal werden wir uns fremd. Dann könnt ihr ziemlich hundertprozentig sicher sein, es sind entsprechende Wühlmäuse am Werk gewesen. Es wurde Vertrauen zerstört, unterhöhlt, durchlöchert. Wenn Satan auf diese Weise eine Gemeinde dann vielleicht auch noch nicht ganz zerstören oder übernehmen kann, so hat er ihr dann doch schon immensen Schaden zugefügt, zumindest vordergründig betrachtet. Jetzt ist die spannende Frage, wie gehen wir nun als Christen, als Gemeinde Jesu mit einer solchen Unterwanderung durch das Böse um? In der Welt, sagt Jesus, haben wir als Gemeinde keinen Auftrag und übrigens auch keine Verheißung, das Böse zu entfernen. Die Bibel sagt im Gegenteil ganz brutal, das wird in der Welt immer weiter zunehmen, bis es am Schluss fast die komplette Erde ausfüllt und beherrscht. Und selbst in der Gemeinde Jesu ist es schwer. Darauf deutet ein weiteres Detail hin, das Jesus nennt. Die Jünger schlagen ganz engagiert vor, krempeln schon die Ärmel hoch, dann lass uns das Unkraut, den bösen Taumellolch, doch so schnell wie möglich ausreißen. Aber Jesus warnt, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Taumellolchs zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Damit warnt Jesus nicht vor einem möglichen Mangel an Geschicklichkeit beim Ausjäten. Die Sache ist viel komplizierter. Je länger das Böse in der Gemeinde Zeit hatte, sein Unwesen zu treiben, umso intensiver haben sich seine Wurzeln im Untergrund der Gemeinde ausgebreitet und mit den Wurzeln des Weizens verwoben. Die wachsen ja dicht aneinander. Und die Wurzeln breiten sich aus im Untergrund. Das heißt konkret, Beziehungen sind entstanden. Wer nun unbedacht das Unkraut ausreißt, der reißt möglicherweise auch gleich einiges vom Weizen mit aus, dessen Wurzeln mit denen des Unkrauts längst verwoben sind. Es ist gar nicht mehr ohne weiteres möglich, nur noch selektiv das Unkraut zu entfernen, ohne auch der guten Saat Schaden zuzufügen. In der Gemeinde Jesu muss es dennoch sein, dass das Böse entfernt wird. Jesus gebietet es, Gott, der Herr, in seinem Wort ausdrücklich, 1. Korinther 5, 13, das Böse in eurer Mitte tut selbst hinaus. Es ist ganz wichtig, immer wieder in solchen Situationen, wir haben nicht den Auftrag und wir haben nicht die Verheißung, es dem Herrn zu überlassen. Der Herr richtet die Welt, ist der Zusammenhang. Aber das Böse in eurer Mitte tut selbst hinaus. Es ist uns anders viel lieber. Manchmal erbarmt sich der Herr auch und tut es selber. Aber wir haben nicht das Recht, uns zwingend darauf zu verlassen. Die Gemeinde kommt nicht darum herum, das Böse aus ihrer Mitte zu entfernen, wenn sie es als solches erkannt hat. Aber es muss mit Bedacht geschehen. Nicht jeder, der dem Bösen nahe gekommen, mit ihm in Beziehung getreten ist, muss deshalb auch selbst Teil des Bösen geworden sein. Es ist deshalb erforderlich, unter viel Gebet und Leitung des Heiligen Geistes ans Werk zu gehen und sehr sorgfältig zu unterscheiden. Am besten ist es natürlich, wenn der Herr selbst die nötige Reinigung vornimmt und diejenigen, die sich auf die Seite des Bösen gestellt haben, sich von seinem Wesen haben überrollen lassen, von sich aus dann gar nicht mehr kommen. Wenn es der Herr macht, gibt es am wenigsten Schaden, denn der Herr sieht ganz genau und irrtumslos. Das ist uns in dieser Präzision nicht gegeben. Wir können in der Regel nur erkennen, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Also am schönsten ist es, und darum dürfen wir kräftig beten, dass der Herr selbst möglichst viel an diesem notwendigen Werk der Reinigung und des Ausjätens des Bösen vornimmt. Und was an uns hängen bleibt, wo wir uns der Aufgabe stellen müssen, müssen wir es mit ganz viel Liebe und Gebet tun, dass wir nicht unbedacht das Gute mit dem Bösen ausreißen. Was lernen wir für die Zukunft daraus? Die Angriffe der Finsternis werden nicht aufhören. Wir müssen viel mehr davon ausgehen, dass sie zunehmen und noch gefährlicher werden. Positiv dürfen wir festhalten, was ein Bruder dieser Tage dazu meinte. Sagte, immerhin hat der Teufel ein dringendes Bedürfnis an den Tag gelegt, diese Gemeinde zu zerstören. Sie gefällt ihm also nicht, was ein sehr gutes Zeichen ist. Von einer Gemeinde, die der Teufel in Ruhe lässt, geht offenbar keine ernsthafte Gefahr für das Böse aus. Solche Angriffe auf die Gemeinde müssen also stattfinden, soweit es sich um eine wirklich bibeltreue Gemeinde handelt, weil sie durch ihr geistliches Wirken das Missfallen Satans hervorruft. Die Massivität der Angriffe lässt Rückschlüsse zu, wie sehr die Gemeinde das Missfallen Satans hervorgerufen hat. Dennoch wollen wir diese Angriffe des Bösen so weit wie möglich schon im Vorfeld abwehren. Wie wir das für die Zukunft besser hinbekommen können, ist nicht einfach zu beantworten. Eins aber sei als erstes und mit absoluter Gewissheit gesagt. An den Strukturen liegt es nicht. Ich muss das deshalb betonen, weil das dummerweise, muss ich sagen, ich weiß nicht, woher diese Ideologie kommt, aber die hat sich irgendwo breit gemacht in christlichen Kreisen. Und es gibt Menschen, die freiweg behaupten, zum Beispiel Vereinsstrukturen sind für eine christliche Gemeinde nicht zulässig. Die sind unbiblisch und ungeistlich. Liebe Geschwister, ich betone es nochmal mit allem Nachdruck und mit absoluter Gewissheit. Ich sage mit absoluter Gewissheit. An den Strukturen liegt es nicht. Erstens müssen diese Leute eine ganz besondere Bibelausgabe haben. Ich habe etliche Bibeln zu Hause, Schlachter, Elberfelder, einiges mehr. In keiner dieser Bibeln habe ich auch nur eine Silbe dieser Art davon gelesen. Die Leute, die sowas behaupten, haben nach meiner Erfahrung in der Regel auch nicht die allergeringste Ahnung vom Recht im Allgemeinen und vom Vereinsrecht im Besonderen. Die reden in der Regel wie der Blinde von der Farbe. Und es gibt leider genug, die dieses Zeug nachplappern. Ich muss es so hart sagen. Es ärgert mich manchmal. Diese Behauptung, Vereinsstrukturen seien die Wurzel allen Übels, entbehrt auch sonst jeder Grundlage, wie sich vielfach belegen lässt. Mir steht eine Gemeinde vor Augen, die eigentlich gar keine ist, denn sie hat nicht nur keine Vereinsstrukturen, sie hat auch keine Mitglieder, sie ist nur eine lose Gottesdienstversammlung. Während Corona ist sie komplett untergetaucht und hat keine Gottesdienste durchgeführt und hat außerdem anschließend eine große Spaltung erfahren. Was lernen wir daraus? Das Fehlen von Vereinsstrukturen hat diese Gemeinde oder Versammlung keineswegs vor der Spaltung bewahrt. Es ist auch ein gigantischer Irrtum vieler Geschwister, die meinen, erst mit bestimmten rechtlichen Strukturen würde man quasi in die Rechtswirksamkeit dieses Staates hineintreten. Völliger Quatsch. Jeder, der in diesem Land lebt, lebt im Einwirkungsbereich des Rechts dieses Staates. Und jede Versammlung, egal wie unstrukturiert die auch sein mag, lebt im Eingriffsbereich des Rechts dieses Staates. Eine Vereinssatzung zum Beispiel gibt allerdings die Möglichkeit, selber bis zu einem gewissen Grad zu bestimmen, nach welchen rechtlichen Regeln man sein Leben gestalten will und wenn es Konflikte gibt, nach welchen rechtlichen Regeln man behandelt werden will. Im anderen Fall kommt es im Zweifel dazu, dass einem das Rechtssystem andere Regeln aus dem BGB etc. überstülpt. Also ich sage nochmal, die meisten, die davon reden, haben von Tuten und Blasen, sorry, ich muss es so hart sagen, haben von Tuten und Blasen nicht die geringste Ahnung. Diese Gemeinde bzw. die Versammlung und die Verantwortlichen haben offensichtlich auch gemerkt in Corona, dass sie ohne jede Struktur trotzdem dem Zugriffsbereich des Rechts nicht entkommen und sind deshalb komplett abgetaucht, um sich dem völlig zu entziehen und haben deshalb über längere Zeit komplett sogar auf Gottesdienste verzichtet, weil sie sehr wohl gemerkt haben, irgendwo, wenn wir auch nur einen Millimeter den Kopf irgendwo aus der Grasnarbe strecken, dann ist das Recht schon da, so ist es. Daran ändert das Fehlen von Vereinsstrukturen rein gar nichts. Ich denke an eine weitere Situation der vergangenen Jahre. Ein lieber Bruder gründet eine Gemeinde. Ein anderer kam dazu und stellte sich ganz gut an. Da der Bruder, der die Gemeinde gegründet hat, viel um die Ohren hat, ließ er den anderen mehr und mehr zum Zug kommen. Dieser aber brachte nach einiger Zeit verstärkt eine unbiblische Lehre in die Versammlung hinein. Als der Bruder, der diese kleine Hausgemeinde gegründet hat, dem entgegenwirken wollte, muss er feststellen, dass der andere bereits große Teile der Gemeinde auf seine Seite gezogen hat. Der Bruder, der die Gemeinde gegründet hat, zog schließlich mit wenigen Geschwistern von dannen. Eine feindliche Übernahme einer Hausgemeinde, ganz ohne Vereinsstrukturen, die daher in unserem Fall trotz Vereinsstrukturen zumindest bisher nicht zugelassen hat. Liebe Geschwister, was lernen wir daraus? Ich habe es, weil es so wichtig ist, an die Wand geworfen. Strukturen sind nicht das Problem. Das Problem sind immer die Menschen, die diese Strukturen mit Leben erfüllen. Wenn ihr einen Satz mit nach Hause nehmt heute, dann bitte diesen: Strukturen sind nicht das Problem. Das Problem sind immer die Menschen, die diese Strukturen mit Leben erfüllen. Die Struktur und Verfassung einer Gemeinde ist letztlich vollkommen nebensächlich. Reinster Muckefuck. Heißt nicht, dass Ordnung und Geistliche unbedeutend wären. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, ich schaue wirklich auf Jahrzehnte der Erfahrung in verschiedenen Gemeinden, auch verschiedenen Gemeindeorganisationen, Strukturen etc. zurück. Da gibt es ja alles, auch das Gegenteil. Es gibt Gemeinden, die suchen in Strukturen das Heil. Da werden unglaublich differenzierte Gemeindeordnungen verfasst und jedes Mitglied, bevor es aufgenommen wird, bekommt die Gemeindeordnung ausgehändigt, vielleicht sogar noch eine Unterweisung im Bekenntnis der Gemeinde und muss allen Punkten ausdrücklich zustimmen und man meint, man hätte damit die Gemeinde vor dem Bösen bewahrt. Vergesst's. Keine Struktur ist besser als die Menschen, die in ihr leben. Noch ein Beispiel dazu. Ein junger Pastor hat einen Auftrag, Gemeindegründung zu betreiben, geht in eine Stadt in Deutschland und es gelingt. Es sammelt sich eine Gemeinde, die Verantwortlichen in der Gemeinde setzen sich mit ihm zusammen und sie erarbeiten eine gute, biblisch fundierte Gemeindeordnung. Einige Zeit später ist ihnen kein anderer Kopf, aber ein anderer Sinn gewachsen und sie wollen eine andere Richtung in der Gemeinde haben. Der junge Pastor sagt aber, wir haben das doch in der Gemeindeordnung gemeinsam so vor dem Herrn als richtig erkannt und festgelegt. Und was sagen die? Frei nach Warst Adenauer, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? ja, wir haben das früher mal so beschlossen, haben es auch so gedacht, aber jetzt sehen wir es anders, jetzt wollen wir es anders. Der junge Pastor konnte gehen. Einfach ein Beispiel fürs Gegenteil. Weder das Fehlen von Strukturen noch das von Vorhandensein von noch so detailliert gut biblisch begründeten Gemeindeordnungen bewahrt vor dem Bösen. Es liegt immer an den Menschen. Entscheidend ist einzig und allein die Frage, lassen sich die Menschen einer Gemeinde vom Geist Gottes leiten oder nicht? Alles andere ist schnurzpiep egal. Und lasst euch bitte nicht mit dem völlig unbiblischen Aufblähen von Strukturfragen vom geistlich Wesentlichen ablenken. Das ist eine große Gefahr. Wenn man sagt, die Struktur ist's, dann fängt man genau da an, das Augenmerk, die Kraft, die Konzentration auf eine völlig falsche, nebensächliche Geschichte zu legen. Nein, die Struktur ist es nicht, es sind die Menschen. Wenn es nun definitiv nicht, und ich sage nochmal mit hundertprozentiger Gewissheit, nicht an den Strukturen lag, woran lag es dann? Ich habe mich oft gefragt, haben wir zu wenig gebetet? Wir wussten ja, dass wir mit Angriffen, mit Infiltration und vielem mehr zu rechnen haben. Und deshalb bete ich seit vielen Jahren, Herr, sei du selbst feurige Mauer, Schutz und Schild um unsere Gemeinde. Halte alles Böse und Unwahrhaftige fern. Stell am Sonntagmorgen deine heiligen Engel um unsere Kirche auf und lass nur in diese Kirche hinein, wen du selbst gerufen und vorbereitet hast, dein Wort zu hören und anzunehmen. Offensichtlich haben diese Gebete nicht alle Lücken geschlossen. Der Herr hat diese Angriffe trotzdem zugelassen. In manchen Punkten waren wir, ich sage es ganz persönlich, war ich zu leichtgläubig. Ich habe mich vom frommen und bibeltreuen Auftreten blenden und täuschen lassen. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, habe es in fast 40 Jahren Gemeindearbeit auch nie zuvor in dieser Weise erlebt, dass mir jemand in der persönlichen Begegnung derart nach dem Mund redet und dann hinausgeht und das Gegenteil von dem tut, was gerade besprochen wurde. Das habe ich erst ab Mitte Mai von einem Augenblick auf den anderen schlagartig wahrgenommen. Das heißt, wir müssen in Zukunft noch sehr viel sorgfältiger darauf achten, ob die bibeltreuen, frommen Worte durch ein entsprechendes Leben und Verhalten tatsächlich abgedeckt und bestätigt sind. Bei genauerem Hinsehen hätte es im Nachhinein wohl das eine oder andere Warnsignal gegeben, das wir nicht ernst genug genommen haben. Und es gibt das Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich denke, auch das müssen wir uns ganz neu sagen lassen. Es ist sicher eine ganz große Gefahr, auf der der Teufel auch baut. In christlichen Gemeinden geht man liebevoll und vertrauensvoll miteinander um. Aber die ganze Gemeinde hat ein wohlmeinendes, aber eben auch durchaus wachsames Auge darauf zu haben, was die Gemeindeleitung tut. Die ganze Gemeinde. Da muss ich mich selbst auch an der Nase packen. Ich habe zu blindlings darauf vertraut, dass Absprachen eingehalten werden, dass ich es mit einem bibeltreuen und wahrhaftigen Bruder zu tun hätte. Das andere, was mir auffiel, das ist kein Vorwurf, aber eine Bitte für die Zukunft an euch alle. Manche haben, so wie ich mitbekommen habe im Nachhinein, vorher schon Dinge wahrgenommen, die ihnen nicht ganz geheuer waren, haben es aber für sich behalten. Das hatte sicher auch wieder mit mir zu tun. Ich muss mich wieder an der eigenen Nase packen, da ich seit Oktober 2022 offiziell aus der Gemeindeleitung raus war und mich auch sehr nach etwas mehr Ruhe gesehnt habe, wollte ich auch der Gemeindeleitung Freiraum geben, Verantwortung zu übernehmen, in ihre Aufgaben hineinzuwachsen, habe ihnen möglichst wenig hineingeredet. Außerdem, wie gesagt, war ich aufgrund jahrelanger Kämpfe, Überarbeitung kräftemäßig erschöpft und habe mich deshalb offenbar zu schnell und zu stark zurückgenommen. Und Geschwister haben mich deshalb gar nicht mehr als zuständig erkannt und kamen wohl auch deshalb mit manchem, was sie bewegt hat, nicht mehr zu mir. Umfassende, das lernen wir draus, umfassende, offene und unverzügliche Kommunikation ist von ganz entscheidender Bedeutung. Ich sage es nochmal. Umfassende, offene und unverzügliche Kommunikation ist von ganz entscheidender Bedeutung, dass wir offen reden, was uns auffällt, was uns Not macht. Wir sehen es am Gleichnis Jesu. Das Böse treibt sein Unwesen in der Nacht im Verborgenen, wo aber durch umfassende, offene und unverzügliche Kommunikation in der Gemeinde möglichst alles ans Licht kommt, gibt es im Idealfall, den werden wir so ideal nicht erreichen, aber gibt es im Idealfall keine dunklen Ecken der Heimlichtuerei, in denen das Böse sein Unwesen treiben kann. Dann haben auch Intrigen und Spaltereien durch Halbwahrheiten, Unwahrheiten und dreiste Lügen keine wirkliche Chance, weil sie durch offene Gespräche sehr schnell ans Licht kommen und überführt werden. Und wir können auch rückblickend immer wieder nur sagen, bestimmte Dinge kamen auch nur ans Licht, ganz wichtige Dinge kamen nur ans Licht und Schaden konnte an vielen Stellen nur begrenzt werden, weil diese Kommunikation stattgefunden hat. Leider in manchen Punkten zu spät. Ich bitte euch dringlichst, redet offen über alles. Was euch im Blick auf die Gemeinde beschwert, was euch zu Ohren kommt oder kam. Nur im offenen Gespräch können Unwahrheiten oder auch Missverständnisse ausgeräumt werden. Ohne Fehler damit entschuldigen zu wollen, die ich benannt habe, bin ich der Überzeugung, diese Ereignisse mussten sein. So schmerzlich sie waren und immer noch sind, sie mussten sein, es musste eine notwendige Reinigung der Gemeinde stattfinden. Ich rede da ganz persönlich, es hat mich in den letzten Monaten extremst erschüttert, wer sich hier auf die Seite von wem gestellt hat. Menschen, mit denen wir viele Jahre eigentlich in vermeintlich liebevoller, geschwisterlicher Weise zusammengearbeitet haben. Bei manchen hat man schon gemerkt, da ist nicht alles ganz im grünen Bereich, bei anderen nicht. Es tut weh, keine Frage. Es ist kein Groll, gar nicht, aber es tut weh. Aber es muss sein, es muss sein. Ich bin der Überzeugung, dass der Herr deshalb diese Angriffe auch zugelassen hat, um das aus unserer Mitte hinaus zu tun, was nicht wirklich geistlich in ihm dazugehört. Das ist eine Erkenntnis, die mir ab der Mitgliederversammlung am 25.06. mehr und mehr gewachsen ist. In den Wochen davor war ich mir überhaupt nicht sicher, ob es nun der Weg des Herrn ist, die Gemeinde aus den Strukturen eines Vereins und einer etablierten Gemeinde mit Kirche etc. hinauszuführen und uns den Weg der Hausgemeinde weist. Rede ganz persönlich, ich hätte zwar emotional durchaus Probleme gehabt, wenn das, was wir mit Gottes Hilfe in den vergangenen Jahren auch äußerlich schaffen durften, Renovationen, Kirche, Nebenräume und was wir alles mit Technik und etc. organisatorisch gut vorbereitet haben. Also ich sage es auch mal so, habe mit der Birgit ja viel geredet, die letzten ein, zwei Jahre, wo wir auch mit Einarbeitung, Bürokraft und so weiter, und wir haben gesagt, wir sind jetzt eigentlich am Feinschliff. Wir können sagen, wir können einem Nachfolger eine gut aufgestellte Gemeinde, wo bis fast ins letzte Detail alles sehr gut durchorganisiert, vorbereitet, gemacht ist, übergeben. Und das diesen Menschen in die Hände fallen zu lassen, muss ich ehrlich sagen, emotional hätte ich Probleme damit gehabt. Geistlich überhaupt nicht. Geistlich wäre es für mich völlig in Ordnung gewesen, den Weg in eine Hausgemeinde zu gehen. Aber ab dem 25.06., als wir erlebt haben, wie der Herr hier eingegriffen und das Blatt gewendet hat, wuchs in mir mehr und mehr die Überzeugung, dass der Herr mit dieser Gemeinde in dieser Form noch etwas vorhat und diese schwere Krise der nötigen Reinigung gedient hat und weiter dienen muss. In diesem Sinne, liebe Geschwister, lasst uns umso eifriger anhalten am Gebet. Herr, sei du selbst feurige Mauer, Schutz und Schild um unsere Gemeinde. Halt alles Böse und Unwahrhaftige fern und lass diese Gemeinde weiter ein Leuchtfeuer in der Finsternis dieser Zeit sein, das vielen Menschen den Weg zu dir weist, ihnen Trost, Mut und Kraft schenkt in diesen schweren Zeiten zu deiner Ehre. Ich bin zuversichtlich, dass der Herr ein solches Gebet, wenn es von Herzen kommt, erhören wird. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Herr, wir stellen immer wieder fest, du machst uns nicht unbedingt leicht. Wie wir auch in diesem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen sehen. Ja, du lässt es zu, dass der Teufel nicht nur in der Welt, sondern eben auch in deine Gemeinde hinein den bösen, giftigen Samen des Taumelolchs hineinsät. Und das Böse auch in deiner Gemeinde immer wieder über erschreckend lange Zeit sein Unwesen treiben darf im Hintergrund, ohne erkannt, ohne entdeckt zu werden. Was uns dann, wenn wir es entdecken, schließlich vor ganz erhebliche Herausforderungen stellt. Wir loben und preisen dich, dass du uns aber in diesen Herausforderungen nicht alleine lässt. Wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnt, in unserer Mitte bist, in dieser Gemeinde, dass du uns selbst deinen Schutz, deinen Segen, deine Hilfe zugesagt hast und dass wir auf die Weisheit und Leitung deines Heiligen Geistes vertrauen dürfen. Zum einen auch ganz ehrlich, selbstkritisch wahrzunehmen, wo wir selber versagt haben, was wir selber verbockt haben und in den Sand gesetzt haben durch Nachlässigkeiten, durch zu viel Vertrauen, Gutmütigkeiten und anderes, wo mehr Wachsamkeit, mehr Misstrauen und früheres Einschreiten notwendig gewesen wäre. Ja, wir danken dir, dass wir diese ganze Zeit auch rückblickend vor dich bringen dürfen, sie auch in deine Hände zurücklegen dürfen und sagen, Herr, nun führ du uns auch weiter auf guten, gesegneten Wegen. Zeig uns, was es noch zu regeln, noch auszuräumen gibt für die Zukunft. Schenk uns, dass wir wirklich daraus lernen, was du uns lernen lassen willst durch diese Situation. Dürfen dich auch bitten, dass du doch eines Tages wirklich einen guten, geeigneten Nachfolger, einen Mann nach deinem Herzen schenkst, der die Gemeinde dann auch, wenn unsere Kräfte weiter abnehmen und wir nicht mehr so können, dann diese Arbeit fortführen darf bis zum Tag der Entrückung und deiner Wiederkunft. Wir loben und preisen dich, dass wir auf deine Hilfe in allen Bereichen rechnen dürfen. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.